Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Jana Münkel. Hallo. Achtung, genau hinhören. Ich dachte ja erst, das ist Feuerknistern. Das stimmt aber nicht. Das sind Waldgeräusche aus einem Datenwald. Und dieser Datenwald, der ist Teil einer Ausstellung zum Zustand der Welt und der Umwelt. Und zwar im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Da kann man das im Moment auch virtuell betrachten. Und wenn man da so durchgeht, dann sieht das so ein bisschen aus wie in einem Computerspiel. Und wie solche Kunst uns zum Beispiel helfen kann, über eine bessere Zukunft nachzudenken, das besprechen wir heute hier. Und im ZKM in Karlsruhe, da gibt es eine Ausstellung, die kann man auch virtuell sehen. Das sind Critical Zones. Und die ist aufgebaut wie eine Forschungsmission. Und das Ziel dieser Ausstellung ist es, den Zustand der Welt zu erforschen. Man kann da zum Beispiel als Besucherinnen und Besucher Fichten untersuchen. Und diese Ausstellung, die entwirft ganz viele verschiedene Zukunftsszenarien der Welt. Und die Kulturpublizistin und Kunstkennerin Anne Buti, die hat festgestellt, dass das eigentlich eine Art Trend ist, das Verhältnis von Mensch und Natur zu untersuchen. Und die hat sich diesen Trend genauer angeschaut. Hallo, Frau Buti.
Guten Tag, hallo.
Ja, wir sprechen von Ausstellungen, die Zukunftsszenarien entwerfen, habe ich ja gerade schon gesagt, mit ganz verschiedenen Mitteln. Wo hat sich das denn in den letzten Monaten gezeigt?
Das erste Mal, dass mir das bewusst aufgefallen ist, war tatsächlich bei Critical Zones, wie Sie gerade gesagt haben. Das war schon im Januar und das war lange bevor dann die Schließung, der Lockdown, das Umdenken der Kunstwelt kam, die ganze Globalität weggefallen ist und Vernissagen nicht mehr haben stattfinden können. Und das hat sich dann automatisch auch in dem Thema niedergeschlagen. Es gab dann immer häufiger die Frage nach Zukunft, die ist allgegenwärtig geworden. Das nächste Mal, dass das dann richtig präsent war, war dann in der Riga Biennale, die eigentlich im Mai hätte starten sollen, wo es auch ums Menschsein ging, um die sozialen Veränderungen, ökologischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die das dann aber in Frage stellen. Und das waren dann auch eher Online-Fokus. Und man muss aber gar nicht nur im digitalen Raum suchen, sondern auch vor der eigenen Haustüre gab es da Beispiele, in meinem Fall jetzt in Zürich. Bei der Shed-Halle gab es zum Beispiel mit Contamination Resilience mit der Ausstellung konkret ökofeministische Science-Fiction zu sehen. Oder auch in der Kunsthalle hier, da haben die mit den Ansatz von der Evolutionsbiologin Lynn Margulis, gab es da eine Konstruktion mit TänzerInnen, die den Ausstellungsraum, diese große weiße Fläche und die ausgehangen war mit vielen Spiegeln, mit Stoffen an den Wänden. Und das haben dann Tänzerinnen als Organismus belebt. Und das war an dem Tag, als ich dort war, ein krasses Erlebnis. Denn es war gerade ein Corona-Fall in diesem Ensemble und der Organismus war augenscheinlich geschädigt. Das war direkt zu spüren und zu sehen.
Jetzt stehen ja hinter solchen ganz praktisch sichtbaren Ausstellungen oft theoretische Ansätze dahinter, also verschiedene Mittel, um über die Zukunft nachzudenken. Und Sie haben gerade schon den Ökofeminismus genannt. Science Fiction spielt auch eine Rolle. Wie sieht denn das dann konkret aus? Also wie äußern sich dann diese theoretischen Ansätze und was sind das überhaupt für Ansätze?
Das sind zwei Tendenzen, die mir sehr eng verwoben vorkommen, also Ökofeminismus und Science Fiction. Science Fiction ist in der Hinsicht schon spannend, weil darin Narrationen passieren, die nach eigenen Regeln angelegt sind, zum Beispiel im Weltall. So entstehen dann so denkerische Freiräume, in denen gesponnen werden kann, ohne dass es primär um die Umsetzbarkeit von den Ideen darin geht. Und den technischen Aspekt, den wissenschaftlichen, haben wir automatisch mit Science Fiction, aber immer in Bezug zum Menschsein, immer mit Geschichten hinten dran. Und das macht es eben sehr zugänglich. Die naturwissenschaftliche Komponente ist dann hauptsächlich aus diesen ökofeministischen Ansätzen entlehnt. Das hat, die haben ihren Ursprung in den 1970ern. Das ist noch lustig, weil die sind aufgekommen als Reaktion auf die Veröffentlichung des Club of Rome, dieser Vereinigung aus internationalen ForscherInnen, die sich mit der Zukunft des Menschen befasst haben und die jetzt natürlich auch im Zuge der Klimakatastrophe nochmal eine extreme Aufmerksamkeit genießen. Und Ökofeminismus in dem Sinne bringt dann die Ausbeutung der Natur mit der Ausbeutung des Weiblichen zusammen. Und aus dieser Erfahrung von der Unterdrückung entstehen dann aber neu konstruktive Ideen. wie man die Welt anders gestalten könnte, wie man Zusammenleben anders gestalten könnte. Und ja, das sind auch immer ähnliche Namen, die dann da aufkommen, auf die Bezug genommen wird und die jetzt eben auch in den Ausstellungen gerne zitiert werden, wie Donna Haraway oder auch Lynn Margulis, von der ich vorhin gesprochen habe. Octavia Butler ist auch so ein Fall.
Und vielleicht für alle, für den Hinterkopf, warum wird da eben zum Beispiel auf Donna Haraway Bezug genommen? Die ist ja tatsächlich auch schon eine relativ alte Wissenschaftlerin, sage ich jetzt mal, nicht im Sinne von Alter, sondern sie arbeitet schon lange. Also warum ist das noch aktuell?
Ja, bei Haraway ist es ein spannender Fall, weil sie die Theorie, diese feministischen Ansätze mit Storytelling verbindet. Also sie hat wirklich Geschichten geschrieben mit Charakteren, mit einer Storyline und lädt auch ein, sie weiterzuspinnen und vereint dann in diesem Denken auch schon sehr, sehr viele Ansätze. Das ist, Ökofeminismus, würde ich sagen, ist eine Denkrichtung, die mit Schnittstellen funktioniert, die sehr viele Disziplinen zusammenbringt. Und ich denke, das ist deswegen gerade wichtig, weil die komplexen Herausforderungen auch unserer Zeit, wenn man das allgemein sagen möchte, auch eine komplexe Lösungsansätze brauchen, um da irgendwie weiterzukommen. Und zeitgemäß wird es dadurch, dass es eben spekulativ, fiktional arbeitet, ästhetisch aufbereitet ist. Und ja, bei Haraway merkt man, dass sie ist eine Theoretikerin, betreibt aber Storytelling. Es ist sehr nah am Zahn unserer Zeit dran. Und die Riga Biennale, die ich auch eingangs erwähnt habe, zum Beispiel, bringt 2021 einen Film heraus. Also Sparten werden ein bisschen überflüssig.
Was kann Kunst dazu beitragen, die Welt zukünftig besser zu machen oder dazu anregen, sie besser zu machen? Und ein anderes Mittel, das Anne Booty aber beobachtet hat, als Trend sozusagen, ist die Science Fiction. Frau Booty, wie funktioniert denn diese Verschränkung von Kunst und Fiktion ganz konkret? Haben Sie da Beispiele?
Also ich würde gerade sagen, Kunst per se agiert ja schon mit einem größeren Freiraum als andere Gesellschaftsbereiche. Und was jetzt mit Science Fiction noch dazu kommt, ist, dass der Freiraum quasi potenziert wird. Also wie gesagt, mögliche Fiktionen ohne den Anspruch von Umsetzbarkeit in sich tragen zu müssen. Und das ist jetzt auch ein Trend, der auch in der Popkultur zum Beispiel immer stärker spürbar wird. Blick in die Streaming-Portale zeigt, es gibt doch viele Serien gerade mit Science-Fiction-Bezug. So dieser Nerd-Kult kommt ein Stück weit zurück. Und lange waren diese Zukunftsspekulationen, wenn es darum ging, wie soll es denn weitergehen, im Prinzip eine Fundgrube für Katastrophenszenarien. Ein Roland Emmerich hat den Nächsten gejagt mit neuen Katastrophe nach der nächsten. Und jetzt ist der Fokus eher, wie geht's weiter nach dieser Katastrophe?
Und ist das, wenn Sie sagen, auch vorher hat man eben diese Katastrophenszenarien gehabt, aber jetzt dieser Ansatz zu sagen, wir gehen zukunftsgerichtet auch mit einem anderen Ansatz ran, mit einem positiveren, der eben auch sagt, wir können zukünftig was verändern. Ist das ein neues Phänomen? Ist das vielleicht sogar Corona-bedingt, weil jetzt alle sagen, oh, wir müssen zukünftig irgendwas anders machen oder so?
Ich würde sagen, nein, das ist jetzt nicht was speziell Corona induziert wurde. Das gab es sicher auch schon vorher. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Olafur Eliasson denken, das ist dieser isländische Künstler, der seit Jahren gefeiert wird und sehr, sehr publikumswirksame Kunst macht, wie ich glaube, das eine der bekanntesten Sachen ist ja das Weather Project in der Tate, diese große orangene Sonne, die Turbinenhalle in London geflutet hat mit einem warmen orangenen Licht, mit Sprühnebel, wo Leute dann ganz lange verharrt sind in dieser Installation und wirklich das Weather, quasi das Wetter spürbar erfahren haben. Ich denke, das ist mehr eine Sensibilisierung durch die Erfahrung von der Pandemie, dass bei uns als Publikum, dass wir erfahren haben, am eigenen Leib erfahren haben, wie schnell sich alles ändern kann und dadurch dann auch dieses Grundthema, dass es wie neue Perspektiven auf den Status quo interessant sind, weil da wir schon in dieser Krise gelandet sind, sind die alten Wege ja scheinbar nicht die richtigen. Aber wie kann man es anders machen? Das ist diese Erfahrung von einem anderen Blick, das ist das Grundthema. Und ich glaube, ökofeministische Science Fiction ist eine Variation davon.
Und wenn wir jetzt genauer auf den Science-Fiction-Teil nochmal gucken, also warum Ist das auch so ein Teil, der verwendet werden kann, um die Zukunft zu denken? Man könnte ja auch sagen, gut, ist eben dieses Katastrophenszenario, da ist nicht mehr rauszuholen.
Ich würde sagen, weil in diesen Ansätzen natürlich neue Ideen entstehen können. Es sind keine klaren Handlungsanleitungen, aber es sind Ansätze, um Realität neu zu imaginieren, anders zu denken. Und das ist der erste Schritt zur Veränderung. Das ist so eine besondere Art der Science Fiction, eben nicht Katastrophe, nicht dystopisch, sondern utopisch konstruierend mit neuen Verwandtschaftsbeziehungen wie bei Haraway, mit neuen Welten wie bei Octavia Butler. Und ich glaube, das ist so eine Richtung, in die das gehen kann.
Dann würde ich gern mit Ihnen gemeinsam nochmal ordnen. Also wir haben jetzt eben immer gesprochen vom Ökofeminismus und Science Fiction. Sie haben es auch gerade schon sprachlich verwoben. Also Sie haben von ökofeministischer Science Fiction gesprochen. Was ist denn an diesem Ansatz, also wenn Sie es vielleicht nochmal ganz konkret zusammenfassen können, was ist denn daran anders als jetzt bei anderen Formen von Science Fiction? Von einem Film von Roland Emmerich zum Beispiel.
Ich würde sagen, dass da, also jetzt zum Beispiel der Emmerich-Film, da ist ja die Katastrophe, ist der Klimax. Das ist das Hauptthema. Darum geht es. Es ist der Weltuntergang als großes Spektakel. Und bei den ökofeministischen Science-Fiction-Ansätzen, finde ich, geht es eher darum, dass die Katastrophe der Ausgangspunkt ist. Da werden, wie Sie auch gesagt haben, Welten werden mit einer neuen Hierarchie gedacht. Pflanzen und Tiere sind zum Beispiel gleichbedeutend mit Menschen und nicht, dass der Mensch einfach alles unterjocht, was in der Natur vorkommt. Und ich denke, aus dieser Erfahrung heraus vom Ökofeminismus, von dieser Perspektive von Ausgeschlossensein, liegt eine anders denkende Art, die Welt zu sehen, begründet. Und das ist dann dieser Fiction-Part, der dann neue Welten imaginiert und entstehen lässt und die dann in Geschichten wiedergibt.
Und wie groß ist das Potenzial jetzt, wenn man diese Kunst anschaut oder wenn man diese Kunst macht vielleicht auch, dass diese Kunst uns aus so einer Krise rausbringt?
Ich denke, dadurch ist in erster Linie ein Umdenken möglich. Und das reicht ja dann schon, wenn es eine kleine Verschiebung ist, wenn man da in dieser Turbinenhalle sitzt und das Wetter mal wieder spürt, so am eigenen Leib erfahrbar nachvollziehen kann, was diese ominösen Konstrukte von Wetter, von Natur, von Umwelt, dass es wirklich bedeutet. Und am Ende reicht es schon, wenn man verstanden hat, dass das Ende der Welt ist nicht das Ende der Welt, sondern das Ende einer Welt. Und das ist kein großer einschlagender Komet, keine Eiszeit, die einbricht, sondern ein schleichender Wandlungsprozess, der auch schleichende Anpassungen nötig macht, Step by Step. Und es geht durchaus anders, es geht durchaus weiter, meine ich, nur halt auf eine andere Art und Weise. Und die Frage ist eben, wie? Und das sind ökofeministische Theorien, die da spannend sind, denn die Denkarbeit ist da bereits geleistet. Die Ideen liegen quasi schon da und in der Kunst werden sie dadurch dann wahrnehmbar und nachvollziehbar.
Kunst kann uns eine bessere, lebenswertere Welt aufzeigen, das sagt Anne Buti, Kunstkennerin. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen müssen geschlossen bleiben. Das gilt auch für Bordelle, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, Bars, Clubs, Kneipen, Kosmetik- und Tattoo-Studios.
Kultur im Abseits.
Ja, Kultur im Abseits, das ist unsere neue Reihe hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir wollen da in die Räume schauen, die kulturell relevant sind, die aber ziemlich oft unterm Radar schwimmen. Und Axel Schröder, der hat sich umgehört, was eine Sexarbeiterin in Hamburg gerade beschäftigt.
Josefa Nerius muss aussetzen, auch wenn in ihrem Arbeitszimmer alles an seinem Platz ist. Alle Utensilien, die in ihrem Arbeitsalltag zum Einsatz kommen können, hängen fein säuberlich über ihrem Bett.
Es ist einmal so eine weiche Wolle, total schön, fühlt sich das auf der Haut an. Felle, da hinten hängt auch so ein Lederflogger, also es sind einzelne Wildlederriemen oder hier eine Bürste. Und ja, damit spiele ich dann und verwöhne die Menschen. Wie in jedem guten Handwerk braucht man hier natürlich auch ein gutes Werkzeug.
Den Einblick in ihre Arbeitsstätte gewährt Josefa nur per Videochat. Als Independent Escort durfte sie, wie alle anderen Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, schon im ersten Corona-Lockdown kein Geld verdienen. Aber sie hatte noch Glück. Weil sie nicht allein mit dem Sexverkauf ihr Geld verdient, sondern auch einen YouTube-Kanal mit immerhin 30.000 Abonnenten betreibt, konnte Josefa Anfang des Jahres die Corona-Soforthilfe beantragen.
Darüber hinaus konnte ich noch Grundsicherungen für ein halbes Jahr tatsächlich beantragen und habe die auch bekommen, was einen Teil der Kosten tatsächlich gedeckt hat. Und dann hieß es tatsächlich, kreativ zu sein und sich Wege zu überlegen, wie ich da irgendwie langfristig etwas anderes, etwas Neues draus machen kann.
Bei unserem letzten Interview im ersten Lockdown stand für Josefa fest, Live-Sex vor der Kamera kommt für sie nicht in Frage. Und eigentlich ist das auch so geblieben, auch wenn sie nun Filme von sich zum Kauf anbietet.
Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um einen Strom an Menschen auf meine Homepage zu bringen, wo ich jetzt inzwischen mich doch dazu entschieden habe, Videos von mir zu verkaufen, in denen ich Teile meiner Sexualität präsentiere. Und am Anfang war mir nicht so ganz geheuer dabei, allerdings, wenn ich mir angeguckt habe, welche Alternativen dazu habe ich, war das tatsächlich das, was für mich am tragbarsten war.
Die Drehbücher für die rund 10 Minuten langen Filme schreibt Josefa selbst. Und zu sehen ist, gegen eine Gebühr von 35 Euro, nur sie selbst. Beim Ausziehen, beim Dirty Talk, beim Masturbieren. Wichtig war ihr, das Angebot ohne die Hilfe großer Plattformen an den Mann und die Frau zu bringen, so gut es geht, die Kontrolle zu behalten.
Und das ist auch ein sehr kreativer Prozess. Ich kann mir jetzt die Frage stellen, was für Pornografie würde ich eigentlich gerne sehen und wie gestaltet die sich? Und das ist schon auch eine kreative Aufgabe.
Mit den Filmen verdient sie zwar nicht so viel wie mit der Sexarbeit in Vor-Corona-Zeiten, aber es ist eine Einnahmequelle, die besser als gedacht sprudelt. Die Anrufe von Freiern, die sich mit ihr trotz des gerade geltenden Prostitutionsverbots treffen wollen, bleiben dagegen aus.
Die meisten Menschen, denen ist tatsächlich gerade nicht danach, die sind sehr verunsichert und das, was jetzt gerade will, das ist Kundschaft, die du sonst wegschickst. Das sind dann keine lieben, netten Menschen, die dann irgendwelche Angebote machen.
Gegenüber vielen Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern hat Josefa dabei einen riesen Vorteil. Sie geht schon seit Jahren offen mit ihrem Beruf um, ist organisiert im Bundesverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, hält Vorträge und Tagungen, gibt Radio- und Fernsehinterviews. Dieses Privileg des selbstbestimmten Arbeitens haben viele andere Sexworker nicht. Im Gegenteil, dort, wo die Arbeitsverhältnisse schon vor der Corona-Krise prekär waren, zum Beispiel rund um den Hansaplatz am Hauptbahnhof. Dort sind die oft drogenabhängigen Sexarbeiterinnen nun mehr Gewalt ausgesetzt als früher. Von Männern, die die Not der Frauen in der Krise ausnutzen.
Das habe ich auch bei mir schon bemerkt. Also es melden sich Leute, die echt so nach dem, du brauchst ja jetzt Geld. Jetzt können wir ja mal über das reden, was du vor 2 Jahren ausgeschlagen hast. Das ist keine Verhandlung auf Augenhöhe. Das ist eine Katastrophe.
Eine Sexarbeiterin versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Das war ein Teil unserer Reihe Kultur im Abseits, die heute gestartet ist und bis zum 6.1. läuft. Jeden Tag gibt es eine neue Folge. Shameless, Limitless. Das klingt wie ein Versprechen, ist es vielleicht auch. Das ist nämlich eine Partyreihe aus Berlin, die es seit 12 Jahren gibt. Im Moment müssen die natürlich auch pausieren wegen der Pandemie. Und da hat sich der Gründer einfach gedacht, naja, nutze ich doch die Zeit und gebe ein Sammelband raus. Please Come heißt der und der vereint Partyposter aus 12 Jahren Partygeschichte. Und mein Kollege Fabian Dietrich, der hat sich durch dieses Buch ganz genau durchgeblättert. Hallo, Herr Dietrich.
Hallo.
Ja, es ist eine Postersammlung, habe ich ja gerade schon gesagt, aber vielleicht erstmal, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Was genau ist Shameless Limitless?
Ja, also Shameless Limitless ist eher sowas aus der Kategorie klein und heftig. Also ohne dieses Buch, das da gerade erschienen ist, da würden wir wahrscheinlich jetzt hier im Nationalen Hörfunk gar nicht drüber reden, weil das alles Veranstaltungen sind, die ganz bewusst in so kleinen Locations, also kleinen und feinen Locations stattfinden und stattfanden, also Orte mit so Namen wie Internet Explorer, das Gift, Loophole, West Germany, so Bohem-Orte in Berlin, die vielleicht jetzt nicht so im Reiseführer von Touristen stehen. Also Subkultur, ne? Und dieser Kevin Halpin, der das vor 12 Jahren gestartet hat, diese Reihe, der ist aus Kanada eingewandert und wollte in Berlin was mit Musik machen, hat da so eine Expat-Szene um sich rumgeschart und in so einer seltsamen Kaschemme namens Café Warschau begonnen mit Live-Musik und mit Party. Und das ist dann Stück für Stück immer größer geworden und gewachsen. Und so, ja. Und insgesamt kann man sagen, also jetzt, es geht ja um Musik so, ne? Vielleicht sollten wir auch nochmal kurz sagen, was das überhaupt für Musik ist. Das ist nämlich total schwierig eigentlich einzugrenzen. Also so, der hat angefangen mit so Punk und Noise und Singer-Songwriter waren da, glaube ich, auch dabei. Und zuletzt hat er halt gesagt, dass er so die Neuköllner Softrock- und Post-Schlager-Szene fördern will. Also was auch immer er damit meint.
Auf jeden Fall viel verschiedene Richtungen, würde ich mal behaupten. Dieses Buch ist ja eben eine Postersammlung aus wirklich mehreren hundert Plakaten, die da drin sind. Wie sieht denn das Buch innen aus?
Ja, also genau, wir reden jetzt hier von so einem Buch, was so mehr als 500 Seiten hat, sehr schön gestaltet ist. Also schon das Cover ist so und hat so die wellige Textur von so einem an die Wand gekleisterten Plakat. Und im Inneren ist es also chronologisch aufgebaut und er erzählt die ganze Geschichte von Shameless Limitless von 2008 bis zur Gegenwart. Also wie du schon sagtest, also hunderte von Postern der Partyreihe und dazu kommen so anekdotische Texte, in denen Menschen so versuchen, sich zu erinnern, was damals eigentlich geschehen ist, was natürlich manchmal gar nicht mehr so klar ist.
Und diese hunderte Poster, was ist denn an denen besonders? Also was ist da anders als an herkömmlichen Partyplakaten, sage ich jetzt mal?
Ja, also die Basics natürlich, so wie auf einem normalen Partyplakat. Also da steht natürlich, wann geht's los, wer kommt, wer macht die Musik. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also die Künstler sind jetzt nicht so grandios bekannt, dass man da jetzt irgendwie die Massen damit anlocken könnte sozusagen. Deswegen ist eher das Poster der Star in der ganzen Sache. Also das ist keine Reklame im eigentlichen Sinne, sondern mehr so ein künstlerisches Statement. Also jedes von diesen Plakaten ist eigentlich so ein kleines Kunstwerk. Da gibt es so Comics, Collagen, typografische Spielereien. Und gerade weil die Gestaltung teilweise wirklich von Dilettanten kommt, ist sie eigentlich so gut. Also das sind auch Leute, die sind zum Teil gar nicht ausgebildet. Ne? Also gestalterisch sieht man das dann sozusagen, dass die Anfänge im Buch noch so ein bisschen unausgegoren sind. Also so das, was jetzt jeder machen würde, wenn er plötzlich in einer Bar auflegen darf und so seinen Traum leben kann. Ne? Also da versucht man so, sich so ein Corporate Design zu geben, irgendwie sowas, was so wiedererkennbar ist. Persifliert vielleicht auch mal das Logo eines Billig-Bier-Labels, um so ein bisschen lustig zu sein. Und irgendwann hat dieser Kevin Holpen das aber alles irgendwie über Bord geworfen, so diese ganze Idee, so wiedererkennbar sein zu müssen. Und hat einfach gesagt, nee, eben gerade nicht, sondern jedes soll anders aussehen. Und dann wird es wahnsinnig innovativ, kreativ. Und die Plakate wurden einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut, ja.
Und gibt es ein Plakat, das besonders ins Auge springt?
Puh, also es sind wahnsinnig viele gute Plakate und wahnsinnig viele, die so herausragen, also auch von den Comiczeichnerinnen Aisha Franz oder Maren Carlsson, die kann ich zum Beispiel nennen, die haben so total lustige kindliche Bildwelten erschaffen, denen kann man sich so minutenlang verlieren. Dann gibt es so Post-Internet-Designer, Künstler, die so trashige Netzelemente, verpixelte Bilder so benutzen, so ganz ironisch. Was mir vielleicht sonst noch im Gedächtnis geblieben ist, ist ein Plakat ins Gesicht des Musikers Jaakko Aino Kalevi geschrieben ist. Also ganz andere Herangehensweise. Ne? Also der Text steht im Gesicht. Ne?
Und ja, so ganz spontane Reaktionen beim Angucken. Kriegst du Lust auf eine durchtanzte Nacht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dieses Buch durchgeblättert, obwohl ich nicht dabei war. Oder ich glaube nicht, vielleicht war ich auch mal auf einer Party. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ne? Aber es ist wirklich wie so ein rauschendes Fest in Gedanken insgesamt. Und man wird so ein bisschen wehmütig, was man alles verpasst hat und was es jetzt einfach überhaupt nicht mehr gibt in der Stadt. Also dass nicht mehr gefeiert werden kann und dass diese ganze wahnsinnig lebendige, tolle, kreative Szene eigentlich gerade ruht.
Fabian Dietrich über Please Come, ein Buch über Partyposter. Mehr als 500 Seiten hat das. Und das kann man über die Website des Veranstalters bestellen. Und die erste Auflage ist schon ausverkauft. Es soll aber nachgedruckt werden.